ARD.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder.
Die streitlustige Köchin oder Papaya für alle. Von Katharina Bendixen. Die Köchin streitet mit dem Küchengesinde. »Nein, nein und nochmal nein«, ruft die königliche Köchin und lässt den Kartoffelschäler fallen. »Irgendwann reicht es. Findet ihr nicht?« Die anderen Köchinnen und die Beiköche, die Mägde, Knechte und Tischmädchen, kurz das gesamte Küchengesinde im Königsschloss, schaut von seiner Arbeit auf. »Klar reicht es, keine Frage. Es reicht fast jeden Tag. Und gerade reicht es besonders.« Am Abend findet der dritte Ball in Folge statt und sie sind alle mit ihren Kräften am Ende. Die Mägde haben vom Kartoffelschälen Blasen an den Händen, die Tischmädchen haben vom Laufen Muskelkater in den Beinen und vom Schlafmangel haben sie allesamt Kopfschmerzen. Arbeiten müssen sie trotzdem. Sie müssen immer arbeiten, wenn die Königin und der König das wünschen. Sie sind nun mal das Gesinde. Und das Gesinde kocht und würzt, serviert und wäscht ab. Auch das ist keine Frage. »Nur noch eine Nacht, dann hat die Prinzessin den Mann ihres Lebens gefunden«, versucht ein Tischmädchen, die Köchin zu beruhigen. »Die letzten zwei Nächte hat sie ausschließlich mit diesem schönen Tänzer in dem prächtigen Goldgewand getanzt. Leider ist er jedes Mal kurz vor Mitternacht verschwunden. Aber die Prinzessin lässt ihn schon in allen Fürstenhäusern suchen.« Und selbst wenn sie ihn nicht findet, heute gelingt es ihm nicht, sich aus dem Staub zu machen. Auf keinen Fall gelingt ihm das, stimmt ein zweites Tischmädchen zu und erklärt den anderen mit gesenkter Stimme, dass die Kammerzofe sich einen Trick überlegt hat. Irgendwas mit der Schlosstreppe und dem Saft einer Papaya. Das ist diese orange-rote Frucht, die, wie alle exotischen Früchte, der Königsfamilie vorbehalten ist. Papayas sind nicht nur bittersüß, sondern auch besonders saftig. Auf diesem Saft soll der schöne Tänzer ausrutschen, wenn er wieder abhauen will. Und wenn die Prinzessin erst weiß, an wen sie ihr Herz verloren hat, dann haben diese Bälle ein Ende. »Von wegen«, sagt die Köchin finster. »Danach geht es doch erst richtig los. Dann kommt der Ball zur Verlobung, dann der Hochzeitsball. Und so ein Hochzeitsball dauert mindestens eine Woche. Danach wird garantiert eine Geburt gefeiert. Und so geht das immer weiter. Ich mach da nicht mehr mit. Wieso dürfen wir nie tanzen?«
»Und wer kocht, wenn wir tanzen? Wer bedient? Wer räumt die Teller ab?« fragen die anderen.
»Das Königspaar und die Prinzessin.«
»Dann sehen die mal, wie das ist«, sagt die Köchin leichthin. Doch die anderen stammeln.
»Aber das ist ja...«
Für diesen Gedanken fehlen dem Gesinde die Worte. Selbst wenn es welche hätte, könnte es sie nicht aussprechen. Die Köchin redet nämlich schon weiter. »Wie sah dieser tolle Tänzer denn aus?«
»Dunkle Haare und graue Augen«, erinnert sich das erste Tischmädchen.
»Die Nase war nicht so edel«,
weiß das zweite Tischmädchen. Die Ohren waren dafür äußerst wohlgeformt. Ein drittes Tischmädchen fügt hinzu,
und er hatte etwas Kohlestaub am Hals.
»Ein Tänzer mit dreckigem Hals?«
Verwundert wiegt die Köchin den Kopf. Dann lächelt sie plötzlich und sagt, »Den stöbere ich auf. Bis später!« Plötzlich rufen alle durcheinander,
»Wer soll das Wildragout würzen? Das Königspaar wird toben, wenn das Ragout nicht punkt Mitternacht serviert wird. Sei lieber froh, dass du im Schloss arbeiten darfst, anderswo würde es dir noch schlechter ergehen.«
Aber die Köchin eilt schon durch die königlichen Flure, vorbei an edlen Wandteppichen und prunkvollen Gemälden. Vorsichtshalber hat sie sich in der Küche noch einen Teller mit Papaya geschnappt. Der bittersüße Duft steigt ihr in die Nase. Aber sie ist es gewohnt, die köstlichen Speisen nicht zu probieren. Und sie will die Papaya auch gar nicht essen. Den Teller hat sie nur mitgenommen, falls jemand sie anhält. Dann wird sie behaupten, dass sie das Obst der Prinzessin bringt, denn die braucht nach den letzten zwei Nächten eine Stärkung. Es passiert nicht oft, dass eine Prinzessin den Mann ihres Lebens wählt. Den, der eines Tages als König das Land regiert. Da braucht man Kraft. Vor allem, wenn man sich längst entschieden hat und dieser Mann ständig verschwindet. Die Köchin lächelt schon wieder. Kann es sein, dass die Prinzessin die Suche falsch angeht? Weil sie den Kohlestaub am Hals ihres Tänzers übersehen hat? Weil eine Prinzessin niemals auf die Idee kommen würde, dass jemand einen staubigen Hals haben könnte? Als sich in den königlichen Fluren eine Tür öffnet, beschleunigt die Köchin ihre Schritte. Aber es ist nur ein Kammerdiener, der ihr entgegenkommt, und der fragt sie nicht, was sie hier zu suchen hat. Schon tritt sie auf den Schlosshof. Mit der Papaya läuft sie auf die Torwachen zu. Die schauen ihr jetzt aber doch ziemlich misstrauisch entgegen. Mitten in den Vorbereitungen für den dritten Ball will die Köchin das Schloss verlassen? Die einzige Köchin, die das komplizierte Rezept für das Wildragout kennt? »Ein Geschenk der Prinzessin«, sagt die Köchin und hält den Wachen den Teller vor die Visiere. »Weil ihr die Bälle so gut schützt. Es ist ja nicht leicht, die Stadtbewohner am Eindringen zu hindern. Guten Hunger und weiter so.« Die Wachen klappen die Visiere hoch und schauen ihr mit offenen Mündern nach, in die sie dann, als die Köchin in das Gewimmel der Gassen eintaucht, ein Stück Papaya stecken. »Was ist denn das? Bitter und süß zugleich? So etwas Herrliches haben sie noch nie gegessen.« Bei der Köchin können sie sich danach nicht mehr erkundigen. Die ist schon in der Stadt verschwunden. Sie huscht vorbei an geduckten Steinhäusern, an Kindern, die in den Gassen Versteck spielen, vorbei an dem Unflat, den die Pferde hier überall hinterlassen. So stinkt es im Schloss nicht. Die Köchin zögert. Hat das Gesinde recht? Muss sie dankbar sein, dass sie im Schloss arbeiten darf? Sie weiß es nicht. Sie weiß nur, dass sie diesen geheimnisvollen Tänzer finden muss. Dunkle Haare, graue Augen, keine edle Nase, aber äußerst wohlgeformte Ohren, ein goldenes Gewand und Kohlestaub am Hals. Im Gegensatz zur Prinzessin weiß die Köchin, wo sie nach dem Tänzer suchen muss. Nicht in Fürstenhäusern, sondern in Kellern oder Kammern, unter Dächern oder Stiegen. Dort, wohin kaum Luft und Licht gelangen, wo nur der Aschestaub seine traurigen Tänze vollführt. Wie jemand aus der Asche ins Schloss gelangt, das kann sich die Köchin zwar nicht erklären, aber danach wird sie den Tänzer einfach fragen. Und sobald das geklärt ist, wird sie ihm von dem erzählen, was sie bedrückt. Von den Kopfschmerzen, vom Muskelkater. Von den Blasen. Die Köchin wird dem Tänzer sagen, dass es reicht, dass das Gesinde keine weitere Nacht schuften kann, dass es nicht ständig diese Bälle ausrichten möchte und wenn, dass es dann auch tanzen will und lachen und Papaya essen. Auf diesen Mann, an den sie längst ihr Herz verloren hat, wird die Prinzessin bestimmt hören. Und wenn dieser Mann in Asche und Kohle lebt, dann wird er auch von Schmerz und Mühsal wissen. Dieser Mann muss der Köchin einfach helfen. Die Köchin streitet mit dem schönen Tänzer. »Wo, wo und nochmal wo«, murmelt die königliche Köchin und reckt den Hals, »wo finde ich nur diesen ach so tollen Tänzer?« Seit sie das Schloss verlassen hat, irrt die Köchin durch die Gassen der Stadt. Den ganzen Tag hat sie in Küchen und Keller gelugt und unter Dächer und Stiegen geschaut. Wo steckt dieser Tänzer, an den die Prinzessin bei den vergangenen zwei Bällen ihr Herz verloren hat, der eines Tages als König das Land regiert? Die Tischmädchen haben ihn ganz genau beschrieben. Dunkle Haare, graue Augen, keine edle Nase, aber wohlgeformte Ohren. Dazu ein goldenes Gewand und Kohlestaub am Hals. Die Sonne berührt schon die Dächer und die Köchin findet einfach niemanden, auf den diese Beschreibung passt. »Wo steckt dieser Tänzer nur? Wo kann er nur sein?« murmelt sie erneut. Am Vormittag, als sie voller Wut aus der Schlossküche gestürmt ist, hat sie sich die Sache leichter vorgestellt. Oder haben die Tischmädchen etwas Falsches erzählt? Woher kriegt einer mit Kohlestaub am Hals überhaupt ein goldenes Gewand? Aber was die Tischmädchen gesagt haben, muss einfach stimmen. So oft, wie sie vorgestern und gestern hin und her gelaufen sind. Deshalb hat die Köchin das Schloss ja überhaupt verlassen. Wegen dem Hin- und Herlaufen, wegen dem ganzen Kochen und Servieren. Damit reicht es. Und das soll der Tänzer der Prinzessin sagen. Er soll ihr sagen, dass das Küchengesinde auch tanzen will und lachen und Papayas essen. Aber ihn darum zu bitten, muss die Köchin ihn erst einmal finden. Nur noch ein Haus liegt vor ihr, dann kommt die Stadtmauer. Es ist ein edles Haus mit einem prächtigen Vorgarten voller exotischer Pflanzen und mit reich verzierten Fensterläden. Im Keller, halb verdeckt von einem Fensterladen, steht ein Mann und sortiert ein Durcheinander aus Kohlen und Steckrüben. Er ist nicht nur am Hals mit Kohlestaub bedeckt, sondern schwarz und staubig von oben bis unten. Der ist wohl kaum dieser schöne Tänzer. Und das hier ist das letzte Haus. Die Köchin seufzt. Also wird der Prinzessin niemand ins Gewissen reden. Hören diese Bälle wirklich niemals auf? Die Köchin will sich schon abwenden. Da nimmt sie aus dem Augenwinkel ein Glitzern wahr. Sie kneift die Augen zusammen. Im dunklen Haar des Mannes glitzert ein Goldfaden. So, als hätte er vor gar nicht langer Zeit ein goldenes Gewand getragen. Die Haarfarbe stimmt auch. Und wenn man genau hinschaut, sehen seine Ohren wohl geformt aus. Mutig schleicht die Köchin durch den Vorgarten und klopft gegen den Fensterladen. »Hey«, zischt sie, »hey, du, schau mich mal an!« Als der Mann aufblickt, sieht sie, seine Augen sind grau und auch die Nase passt. Sie flüstert, »Ich muss dich was fragen. Hast du gehört, was gerade im Schloss los ist?« »Meinst du die Bälle, die die Königin und der König für ihre Tochter, die Prinzessin, geben?« »Das weiß doch jeder«, knurrt der Mann. »Weiß auch jeder, dass die Prinzessin sich schon fast entschieden hat? Für einen Tänzer mit Kohlestaub am Hals, der immer kurz vor Mitternacht verschwindet, so als ginge da irgendwas nicht mit rechten Dingen zu?« Die grauen Augen des Mannes verändern sich. Eine Mischung aus Angst und Stolz taucht darin auf. Vielleicht die Angst, entdeckt zu werden? Und der Stolz, entdeckt worden zu sein? Allerdings fragt er als nächstes, »Und warum sagst du das ausgerechnet mir?« Im Kopf der Köchin geht alles durcheinander. Ist er der Tänzer? Ist er es nicht? Sie beschließt, es darauf ankommen zu lassen. In der ganzen Stadt hat sie niemanden gefunden, der dem schönen Tänzer mehr ähnelt. Und was kann einer aus der Asche ihr schon tun? »Das sage ich dir, weil die Prinzessin dich in den umliegenden Fürstentümern suchen lässt. Sie rechnet nicht damit, dass du ein Kohlenmuffel bist. Was wird sie dazu wohl sagen? Du willst mich also verraten?« Zum ersten Mal sieht der Kohlenmuffel die Köchin direkt an. Auch seine Wimpern glitzern golden. Aber seine Frage nimmt er gleich wieder zurück. »Ich meine, nur für den Fall, dass deine Worte stimmen.« »Dich verraten? Unsinn! Ganz im Gegenteil! Tanz weiter mit der Prinzessin! Aber flüstere ihr dabei etwas ein. Ich komme nämlich aus der Schlossküche und wir können nicht mehr. Kennst du das, wenn du ohne Unterlass schuften musst? Wenn deine Herrschaften dir keine Pause gönnen, obwohl dir sämtliche Glieder schmerzen? Kannst du die Prinzessin bitten, dass sie mit diesen Bällen demnächst wieder aufhört? Oder dass sie uns mal mit tanzen lässt und mit lachen. Papaya wollen wir auch.« »Niemals«, knurrt der Kohlenmuffel und schüttelt heftig den Kopf. »Rede selbst mit ihr.« »Ich? In meinem abgetragenen Kleid?« Jetzt ist die Köchin diejenige, die den Kopf schüttelt. »Dann verrat mir wenigstens, woher du Abend für Abend dein goldenes Gewand bekommst.« Sie zweifelt nicht mehr daran, dass dieser knurrige Typ der schöne Tänzer ist. Aber das Gespräch hat sie sich anders vorgestellt. Wieso ist er so abweisend? Schon knurrt er. Warum sollte ich das tun? Weil ich dir auch ein Geheimnis verrate. Die Prinzessin will dich heute reinlegen. Damit du nicht wieder um Mitternacht verschwindest, lässt sie Papayasaft. Behalt dein Geheimnis für dich, ich komme schon klar, knurrt der Kohlenmuffel. Da spürt die Köchin Wut in sich aufsteigen. Das glaub ich jetzt nicht. Wir müssen zusammenhalten. Wir sind doch beide armselige, bedauernswerte. Eben, weil ich so ein armseliges Geschöpf bin, helfe ich dir nicht. Wieso sollte ich für dich das aufs Spiel setzen, was ich erreicht habe? Die Prinzessin ist kurz davor, mich zu heiraten. Bald kann ich jeden Tag Papaya essen. Und jetzt verschwinde. Mit diesen Worten knallt der Kohlenmuffel den Fensterladen zu. Hey, du kannst mich nicht einfach aussperren. Aber das kann der Kohlenmuffel sehr wohl. Und er taucht nicht wieder auf, so sehr die Köchin noch gegen den Fensterladen trommelt. Sie lässt die Hände sinken. Während sie mit dem Kohlenmuffel gestritten hat, ist die Abendsonne ganz hinter den Häusern verschwunden. Nicht mehr lange und der dritte Ball beginnt. Soll sie jetzt ins Schloss zurückkehren? Aber für das Wildragout, das das Königspaar so gern isst, ist es sowieso zu spät. Ratlos fährt die Köchin sich mit der Hand durchs Gesicht. Danach hat sie einen unbekannten Geschmack auf den Lippen. Bitter und süß zugleich. Bittersüß duften auch ihre Finger. Was ist das? Etwa von der Papaya, die sie vorhin am Schlosstor den Wachen geschenkt hat? So gut schmeckt die? Die Köchin schüttelt den Kopf. Nein, sie will nicht zurück in die Küche. Sie will herausfinden, wie der Kohlenmuffel sich in diesen schönen Tänzer verwandelt. Wenn sie ein ähnliches Gewand erhält, dann kann sie den Ball auch besuchen. Die Köchin schaut sich um. Der Stall gegenüber scheint leer zu stehen. Der ist kein schlechtes Versteck. Dort wird sie warten, bis der Kohlenmuffel das Haus verlässt. Der wird sich noch wundern. Die Köchin streitet mit dem magischen Kaktus. Wann, wann und nochmal wann, murmelt die königliche Köchin und tritt im Stall von einem Fuß auf den anderen. Wann geht dieser Kohlenmuffel zum Ball? Den halben Abend wartet sie schon auf den Kohlenmuffel, der im Haus gegenüber lebt, in einem edlen Haus mit einem prächtigen Vorgarten voller exotischer Pflanzen. Aber er lässt sich einfach nicht blicken. Inzwischen sind die Gassen der Stadt stockduster. Nur die Kerzen hinter den Fenstern spenden etwas Licht. Es ist ungemütlich im Stall. Und die Köchin ist hungrig. Seit dem Vormittag ist sie unterwegs. Da hat sie die Schlossküche verlassen, weil sie nicht den dritten Ball in Folge vorbereiten wollte. Dass die Prinzessin auf diesen Bällen den Mann ihres Lebens finden will, den, der eines Tages als König das Land regiert, ist der Köchin egal. Sie will überhaupt keinen Ball mehr vorbereiten, es sei denn, sie darf mit tanzen, mit lachen und Papaya essen, wie die Gäste. Das hat sie dem Kohlenmuffel erklärt, und der sollte das wiederum der Prinzessin erklären. Die ist schließlich bis über beide Ohren in ihn verliebt. Der Kohlenmuffel will der Prinzessin aber nichts erklären. Und wie er Abend für Abend seine staubige Kleidung gegen ein goldenes Gewand eintauscht und zum schönen Tänzer wird, hat er der Köchin auch nicht verraten. Aber so einfach lässt sie sich nicht abspeisen. »Der dritte Ball hat längst begonnen«, murmelt die Köchin. »Wann zieht der Kohlenmuffel sich um?« »Oder habe ich mich geirrt? Ist er doch nicht der Schöne?« Sie verstummt, weil gegenüber ein Fensterladen klappert. Im Licht der Kerzen sieht die Köchin, wie eine Gestalt aus dem Keller in den Vorgarten klettert. Der Kohlenmuffel. Endlich. Er schaut sich in alle Richtungen um, dann kniet er sich vor eine stachelige Pflanze mit einer Blüte, deren Farbe an eine Papaya erinnert. Fast unhörbar bewegt er die Lippen. Um seine Worte zu verstehen, tritt die Köchin nach draußen in die Gasse. »Kaktus, pieks mich nicht«, murmelt der Kohlenmuffel. »Kaktus, kratz mich nicht. Wirf Gold und Seide über mich.« In der Dunkelheit beginnt etwas zu schimmern. Die Köchin reibt sich die Augen. Die Kaktusblüte leuchtet. Sie leuchtet orange-rot.
Und das ist nicht alles. Aus der Blüte wirbeln orangerote Funken. Die Funken hüllen den Kohlenmuffel ein. Und als sie sich wieder legen, ist er kein Kohlenmuffel mehr. Jetzt ist er der schöne Tänzer, der bei den Bällen vorgestern und gestern mit der Prinzessin getanzt hat. Er hat immer noch dunkle Haare und graue Augen, wohlgeformte Ohren und etwas Kohlestaub am Hals. Aber vor allem steckt er in einem Goldgewand und in Lederschuhen, in denen er die ganze Nacht hindurch tanzen kann, oder zumindest bis Mitternacht. Um diese Zeit ist er bisher immer verschwunden. Jetzt versteht die Köchin auch den Grund dafür. Nur durch einen Zauber kann er die Bälle besuchen. Und dieser Zauber endet auch wieder. Als der Tritt der edlen Lederschuhe verklungen ist, betritt die Köchin den Vorgarten. So leise wie möglich schleicht sie zu dem magischen Kaktus. Wie hat der Kohlenmuffel, wie hat der schöne Tänzer das noch einmal gemacht? Die Köchin geht in die Knie und flüstert: Kaktus, piekst mich nicht, Kaktus, kratz mich nicht, wirf Gold und Seide. Sie zögert. Sie hat einen magischen Kaktus vor sich, und von einem magischen Kaktus sollte man nicht weniger als alles verlangen. Wirf Gold und Seide über die ganze Stadt. Ach, was sage ich, über das ganze Land, fährt sie fort. Und weil sie weiß, dass magische Wesen die Worte der Menschen gern falsch verstehen, fügt sie schnell hinzu: Ich meine natürlich nur die Menschen. Die Bäume sollen grün und die Flüsse blau bleiben. Aber alle Menschen bekommen ein goldenes Gewand. Und in dieser Nacht sollen alle feiern, alle sollen lachen, alle sollen Papaya essen. Genau wie beim Kohlenmuffel beginnt der Kaktus zu leuchten. Er leuchtet sogar etwas greller. Aber als die Köchin an sich herunterschaut, entdeckt sie nicht den kleinsten Glitzerpunkt. Nach wie vor steckt sie in ihrem abgetragenen Kleid. Und auch in den Häusern ringsum bleibt alles ruhig. Da hat niemand ein Goldgewand bekommen. Sie kratzt sich am Kopf. Die Blüte leuchtet doch. Wieso passiert dann nichts? War ihr Wunsch zu vermessen? Kaktus, piek's mich nicht, versucht sie es ein zweites Mal. Kaktus, kratz mich nicht. Wirf Gold und Seide über. Wieder unterbricht sie sich. Soll sie es eine Nummer kleiner probieren? Geht vielleicht das Küchengesinde? Fragt sie. Das sind nur 3 Köche, 8 Beiköche, 5 Mägde, 4 Knechte, 10 Tischmädchen und ich. Das schaffst du doch, oder nicht? Diesmal ist die Köchin nicht ganz so erstaunt, als nichts passiert. Der magische Kaktus leuchtet zwar wiederum greller, aber ihren Wunsch will er offenbar nicht erfüllen. Seine Blüte wirkt eher so, als würde ihm hier etwas ganz und gar nicht passen. Als wäre er langsam, aber sicher ziemlich wütend, die Köchin überlegt. Hat sie es übertrieben? Reicht es fürs Erste, wenn nur sie in einem goldenen Gewand steckt? Ein drittes Mal flüstert sie: Kaktus, piek's mich nicht, Kaktus, kratz mich nicht, wirf Gold und Seide über mich. Die Köchin wartet und wartet und wartet nicht mehr, sondern springt auf und ruft: Jetzt mach schon, den Wunsch des Kohlenmuffels hast du doch auch erfüllt. Was soll das denn, mich hier so auflaufen zu lassen? Hast du ein Problem mit starken Frauen? Ihre Wangen sind rot vor Wut. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu dem Rot, in dem die Kaktusblüte jetzt strahlt. Ein solches Rot hat die Köchin noch nie gesehen. Nicht einmal der König ist so rot geworden, als neulich ein Tischmädchen gestolpert ist und Spinatsuppe auf seinen Umhang gekleckert hat. Endlich wirbeln wieder die orangeroten Funken aus der Blüte. Sie hüllen die Köchin ein, doch ein goldenes Gewand schenken sie ihr nicht. Stattdessen spürt sie, wie sie in die Luft gehoben wird. In ihrem Bauch beginnt es zu kitzeln, und das liegt nicht an ihrem Hunger. Das liegt an ihrem Flug über die nächtliche Stadt. Es geht über Häuser und Gassen, über die Kirche und den Marktplatz. Von oben hat die Köchin die Stadt noch nie gesehen. Und der Flug könnte richtig schön sein. Könnte, wenn sie nicht diese böse Vorahnung hätte. Sie ist sicher, die Sache hier wird schlimm enden. Da kommt auch schon ein Fenster auf sie zu. Es ist ein Schlossfenster, genauer gesagt ein Fenster zum Ballsaal. Durch dieses Fenster fliegt die Köchin, und dann lässt der Funkenwirbel sie plötzlich los.
Sie landet weich, aber das ist kein Grund zur Freude. Denn was da so weich unter ihr ist, ist die Tischdecke der königlichen Tafel. Sie weiß nicht warum, aber der magische Kaktus hat sie auf den Ball gewirbelt, mitten auf den Tisch des Königspaars. Da sitzt sie jetzt zwischen Kirschlimonade und Nougatpralinen, und die Schlosskapelle setzt zum ersten Lied des dritten Balls in Folge an. Die Köchin streitet mit den Wachen.
»Was? Was? Und nochmal was?« kreischt die Königin und springt vom Thron auf. »Was macht diese Person auf unserem Tisch?«
Ihr Kreischen geht in der Musik unter. Unterhalb des Throns sitzen die Streicher und Bläser und Paukisten der Schlosskapelle und spielen das erste Lied des dritten Balls. Das Kreischen der Königin kann nur der König hören. Und die königliche Köchin hört es. Denn sie ist die Person, die die Königin so zur Rage bringt. Ganz genau, die Köchin sitzt auf dem Tisch des Königspaars. Zumindest saß sie bis eben dort. Jetzt ist sie aufgesprungen, als wäre die purpurrote Tischdecke unter ihr glühend heiß. Ihr Gesicht ist starr vor Schreck, denn ausnahmsweise muss sie der Königin zustimmen. Was macht sie hier auf diesem Tisch? Die Köchin weiß es nicht. Sie weiß nur, dass der magische Kaktus sie hierher gewirbelt hat. Dabei hat sie sich von ihm nur ein goldenes Gewand für das ganze Land gewünscht. Oder, wenn das nicht geht, zumindest für das Küchengesinde. Oder, wenn das auch nicht geht, wenigstens für sich selbst. Den Wunsch des Kohlenmuffels hat der magische Kaktus doch auch erfüllt. Dessen Kleidung war genauso abgetragen wie die der Köchin. Und der ist auf keinem Tisch gelandet. Der, das sieht sie genau, schwebt als schöner Tänzer durch den Ballsaal. Als so schöner Tänzer, dass er in den Armen die Prinzessin hält. Die lacht gerade über etwas, was der Kohlenmuffel ihr ins Ohr flüstert. Was er sagt, kann die Köchin auf die Entfernung nicht verstehen. Sie weiß aber, was er nicht sagt. Er sagt nicht, dass dieser dritte Ball für das Küchengesinde zu viel ist, dass es einfach zu anstrengend ist, 3 Tage und 3 Nächte in Folge zu kochen und zu würzen, zu servieren und abzuwaschen, selbst wenn die Prinzessin unbedingt den Mann ihres Lebens finden muss. Und dass auch die zukünftigen Bälle zu viel sein werden. Der Verlobungsball, der Hochzeitsball, die Bälle zur Geburt neuer Prinzessinnen und Prinzen. Der Kohlenmuffel sagt nicht, dass, wenn es diese ganzen Bälle schon geben muss, das Küchengesinde auch tanzen will und lachen und Papaya essen. Was genau spricht eigentlich dagegen? Vermutlich so einiges. Zumindest auf dem königlichen Tisch hat das Küchengesinde nichts verloren. Jetzt kreischt auch noch der König los. Dieses Weibsstück verdient den Kerker. Wachen, sperrt sie ein. Die Köchin glaubt nicht richtig zu hören. Sie schuftet Tag und Nacht für das Königspaar. Sie stöbert den schönen Tänzer der Prinzessin auf. Für den magischen Kaktus schraubt sie ihre Wünsche auf das kleinstmögliche Maß herunter. Und trotzdem soll sie eingesperrt werden? Plötzlich ist der Köchin alles egal. »Wollen das verehrte Königspaar wissen, wer den Kerker auch verdient?« ruft sie wütend. »Herrschaften, die jeden Tag einen Ball ausrichten, ohne an ihre Bediensteten zu denken, die verdienen den Kerker. Haben das verehrte Königspaar jemals darüber nachgedacht, was das für uns...« Aber die Köchin kann ihren Satz nicht beenden. Schon führen 2 Wachen sie nach draußen. Aus dem Augenwinkel sieht sie noch die Tischmädchen, die Safranhähnchen, Trüffelrisotto und schokolierte Papaya servieren. Sie ist froh, dass sie das alles nicht vorbereitet hat. Nein, damit will sie nichts mehr zu tun haben, auch wenn sie im Kerker landet. Sie bereut es nicht, dass sie am Vormittag den Kartoffelschäler hingeworfen und das Schloss verlassen hat, dass sie mit einem Teller Papaya als Tarnung losgelaufen ist. Die Papaya hat sie dann 2 misstrauischen Torwachen geschenkt. Waren das nicht dieselben Wachen, die sie gerade durch die Schlossflure führen? »Dich kennen wir doch«, sagt da die erste Wache. Und die zweite Wache sagt, »Was war das für eine Frucht, die du uns heute Vormittag geschenkt hast?« »Das war Papaya«, erwidert die Köchin.
Ist die wirklich so gut? Besser als gut, sagt die erste Wache. Und die zweite Wache sagt, was nun passiert, ist leider weniger gut. Aber des Königs Wort ist unser Befehl, ob wir wollen oder nicht.
Sie steigen eine schier endlose Wendeltreppe hinab. An deren Fuß entzünden die Wachen eine Fackel. Während sie die Köchin durch einen langen Gang führen, denkt sie über diese Worte nach. Stimmt das? Muss des Königs Wort immer Befehl sein, selbst wenn die Bediensteten das anders sehen? Alle Bediensteten zusammen wären dem Königspaar doch turmhoch überlegen. Aber sie kann diesen Gedanken nicht zu Ende denken. Schon fällt der Schein der Fackel in den Kerker. Noch steht die Kerkertür offen, aber wenn die Köchin jetzt nichts unternimmt, wird sie sich hinter ihr schließen. Hat sie sich vorhin wirklich damit abgefunden, gleich im Kerker zu landen? Das muss sie unbedingt verhindern. Wisst ihr eigentlich, wie viele Papayas noch im Vorratshaus liegen? Fragt die Köchin aufs Geratewohl. Die Wachen halten inne. Das scheint die richtige Frage zu sein. So viele, macht die Köchin weiter, dass ihr davon platzen würdet. Unmöglich, sagt die erste Wache. Und die zweite Wache sagt, zu viel Papaya kann es gar nicht geben. Kann es wohl, sagt die Köchin. Kann es nicht, sagen die Wachen. Doch, nein. Beweist es mir, sagt die Köchin. Jetzt, fragt die erste Wache. Und die zweite Wache fragt, hier? Hier doch nicht, sagt die Köchin. Im Schlosshof. Die Wachen wechseln einen Blick. Es ist ganz still. Nur ein Wassertropfen fällt zu Boden. Dann machen die Wachen kehrt. Sie laufen den Gang zurück, steigen die Wendeltreppe hinauf und rennen durch die Schlossflure. Sie haben es so eilig, dass die Köchin kaum hinterherkommt. Erst im Schlosshof holt sie die beiden wieder ein. Wortlos rennen die Wachen an ihren Kollegen, den Torwachen, vorbei. Die sind vollauf damit beschäftigt, die Stadtbewohner in Schach zu halten, die von den Klängen aus dem Ballsaal zum Schlosstor gelockt wurden. Zielstrebig stürzen die zwei Wachen auf das Vorratshaus zu, reißen die Türen auf und schlagen ihre Zähne in die erstbeste Papaya.
»Lecker«, ruft die erste Wache. Und die zweite Wache ruft, »Nein, super lecker«.
Die Torwachen drehen sich um und rufen,
»Wer ist da? Wer macht sich am königlichen Vorratshaus zu schaffen?«
»Das sind nur wir«,
ruft die erste Wache, die vom bittersüßen Geschmack der Papaya schon ganz benommen ist. Und die zweite ruft,
»Wollt ihr auch Papaya?«
»Papaya? Das haben die Torwachen noch nie gehört.« Sie wenden sich vom Schlosstor ab. »Was ist denn Papaya? Etwa diese orangerote Frucht, die so exotisch duftet? Natürlich wollen sie Papaya. Dass sie das Schloss bewachen müssen, ist plötzlich vergessen.«
Die Köchin eilt zum Tor und schiebt den Riegel beiseite. Und plötzlich ist alles fast genau so, wie sie es sich vom magischen Kaktus gewünscht hat. Zwar tragen die Menschen, die in den Schlosshof strömen, kein Goldgewand, aber wenn sie der Musik der Schlosskapelle folgen, können sie den Schlossball zur Abwechslung auch mal erleben. Die Köchin lässt sich von der Menge mitreißen. Dieses Schauspiel will sie auf keinen Fall verpassen.
Die Köchin streitet mit der Schlosskapelle.
»Was, was und nochmal was?« schreit der König und reißt sich die Krone vom Kopf. »Was ist da am Schlosstor los? Wer lässt diese verlotterten Personen auf meinen Ball?«
Fassungslos beobachtet er, wie immer mehr Stadtbewohner in den Ballsaal strömen. Wie soll sich so die Prinzessin, seine geliebte Tochter, für den Mann ihres Lebens entscheiden? Für seinen Nachfolger, der eines fernen Tages das Land regieren wird. Bislang war der König zufrieden. Der Edelmann, mit dem die Prinzessin bereits die dritte Nacht in Folge tanzt, sieht äußerst vielversprechend aus. Dunkle Haare, graue Augen, vielleicht keine sehr edle Nase, dafür wohlgeformte Ohren und vor allem ein prächtiges Goldgewand. Aber wo sollen die beiden tanzen, wenn jetzt die Stadtbewohner den Ballsaal verstopfen? Was wollen die überhaupt hier? Statt in goldenem Gewand stecken sie in abgetragenen Hosen, und der Prunk im Ballsaal lässt sie große Augen machen. Ganz recht, findet der König. Nur die Königsfamilie hat Wände aus purem Gold verdient, Parkett aus edlem Holz und köstliche Speisen. Aber Augenblick mal, wo sind diese Speisen? Die Tischmädchen haben vor lauter Schreck Reis ausgenommen. Was, wenn der schöne Tänzer jetzt Hunger bekommt und diesen Hunger nicht stillen kann und sich deshalb gegen die Thronfolge und das Leben im Schloss entscheidet?
»Das hier ist eine Katastrophe«, schreit jetzt auch die Königin. »Wen können wir dafür in den Kerker sperren?«
»Wen sie dafür einsperren müssten? Die königliche Köchin natürlich. Sie hat die Torwachen mit Papaya abgelenkt und dann das Schlosstor für alle Stadtbewohner geöffnet. Nicht, dass die Köchin das genauso geplant hätte, als sie am Vormittag alles hingeworfen und die Schlossküche verlassen hat, aber ganz schlecht ist das nicht.« Eine Katastrophe würde die Köchin diesen Ball jedenfalls nicht nennen. Eher die beste Party aller Zeiten. Naja, fast die beste Party. Die Musik könnte etwas aufregender sein. Was die Schlosskapelle da spielt, findet sie, ist ungefähr so lahm wie ein altersschwacher Hahn. Sie drängelt sich nach vorn zum Kapellmeister und legt ihm eine Hand auf die Schulter. Er gibt sich Mühe, trotz der Hand weiter zu dirigieren. Weil das Lied so langsam ist, klappt das sogar. »Hast du dich mal umgeschaut?«, fragt die Köchin. »Deine Musik reißt hier niemanden vom Hocker.« »Wenn ich dirigiere, schaue ich mich niemals um«, sagt der Kapellmeister pikiert. »Ich mache große Kunst, und bei großer Kunst geht es nicht um das Publikum.«
»Ach ja, sondern?«
»Um Kunst eben, ist doch klar.« Stoisch bewegt der Kapellmeister weiter seinen Taktstock. Nur ein minimales Blinzeln verrät, dass die Frage der Köchin ihm zu denken gibt. Das Denken scheint allerdings eine Weile zu dauern. So viel Zeit hat die Köchin nicht. »Große Kunst, die aufs Publikum pfeift, kann ich auch«, sagt sie, schnappt sich eine Möhre, die von einem Silbertablett gefallen sein muss, und hebt die Hände. Verunsichert schauen die Musiker zwischen dem Kapellmeister und der Köchin hin und her. Dass gleich zwei Personen dirigieren, haben sie noch nie erlebt. Die Möhre in der Hand der Köchin verspricht etwas mehr Spaß als der Taktstock des Kapellmeisters. Und auch ihr Takt ist aufregender als alles, was sie in den vergangenen 3 Tagen spielen durften. Nur welches Lied gibt die Köchin an? Ratlos blättern die Musiker in ihren Liederheften. Da, dieses Lied passt zu ihren schnellen Bewegungen. Ein Trompeter bläst schon die Melodie und nach stimmen die anderen Musiker ein. Von dem schnelleren Rhythmus wacht auch der Paukist wieder auf, der vor lauter Nichtstun eingeschlafen war. Beim Hochschrecken haut er mächtig auf die Pauke und dieses Geräusch ist wie ein Signal. Alle Stadtbewohner beginnen zu tanzen. Auch dem schönen Tänzer im Goldgewand scheint das fröhliche Lied besser zu gefallen. Mit ausladenden Bewegungen wirbelt er die Prinzessin über das Parkett. Die Gäste in Gold und Seide schließen sich an, denn wenn die Prinzessin zu dieser ungewöhnlichen Musik tanzt, kann das nicht falsch sein, oder? Die Köchin drückt dem Kapellmeister die Möhre in die Hand und blickt sich zufrieden um. Naja, fast zufrieden. Zur besten Party aller Zeiten fehlt immer noch etwas. Das beste Essen. Bestimmt haben die Stadtbewohner Hunger. Sie haben seit Wochen nur Steckrüben zwischen die Zähne bekommen, weil die Ernte mal wieder auf sich warten lässt. Im Schloss dagegen gibt es das ganze Jahr über köstliche Speisen. Das weiß niemand so gut wie die Köchin. Nur, dass diese Speisen gerade nicht serviert werden. Noch immer fehlt von den Tischmädchen jede Spur. Sie eilt durch die Schlossflure Richtung Küche. Schon von Weitem hört sie besorgtes Stimmengewirr. Warum klingt das Gesinde so ängstlich? Als die Köchin die Schlossküche betritt, verstummen alle. Vollkommen still ist es in der Küche. Nur die Musik aus dem Ballsaal ist zu hören. 3 Köche, 8 Beiköche, 5 Mägde, 4 Knechte und 10 Tischmädchen blicken der Köchin entgegen. Nachdem sie den 3. Ball in Folge vorbereitet haben, sind sie fix und fertig. Sie können wirklich nicht mehr abstreiten, dass es reicht mit dem Kochen und Servieren. So hat es die Köchin am Vormittag gesagt. Und dann hat sie den Kartoffelschäler hingeworfen und das Schloss verlassen. Ohne ihren Kollegen das komplizierte Rezept für das Wildragout zu verraten, auf dem das Königspaar bei jedem Ball besteht. Wechseln die Mienen des Gesindes deshalb jetzt von Angst zu Wut? Die Köchin wollte doch nur, dass diese Schufterei endlich aufhört. Oder dass das Gesinde wenigstens mit tanzen darf, mit lachen und Papaya essen. Endlich bricht ein Beikoch das Schweigen. »Du traust dich hierher?«, fragt der Beikoch, »nachdem du uns im Stich gelassen hast. Wir haben nichts, was wir dem Königspaar um Mitternacht servieren können. Gleich schlägt die Uhr im Ballsaal 12 Mal, und dann wirft der König uns alle in den Kerker.« »Kein Wildragout? Habt ihr es nicht wenigstens probiert?«, fragt die Köchin. Der Beikoch nickt. »Haben wir. Aber es ist scheußlich geworden. Da hätte ich genauso gut meine Schürze auskochen können.« Wieder ist es bis auf die Musik ganz still. Aber die Köchin sieht, dass die Mägde in den Knien wippen und der wütende Beikoch bewegt seinen kleinen Finger im Takt.
»Vielleicht ist das Königspaar gern Schürzen«, fragt die Köchin. »Wer weiß das schon?
Ich werde es ausprobieren und das Ragout servieren. Ihr habt bestimmt etwas anderes vor.«
»Ihr wollt tanzen, hab ich recht? Na los, worauf wartet ihr noch?«
Und als würde das Wort der königlichen Köchin etwas zählen, als hätte eine Köchin im Königsschloss irgendetwas zu sagen, rennen die anderen Köchinnen und die Beiköche, rennen die Mägde und Knechte und Tischmädchen, kurz rennt das gesamte Küchengesinde los durch die Schlossflure und in den Ballsaal. Dort wirft es sich förmlich in die Menge und tanzt so wild wie noch nie in seinem Leben.
Die Köchin muss nicht mehr streiten.
»Schluss, Schluss und nochmal Schluss«, rufen die Königin und der König.
Aber das hört niemand, denn zur selben Zeit schlägt die Uhr im Ballsaal 3 Mal. Noch 9 Schläge, dann ist Mitternacht. Und im Königsschloss ist der ungewöhnlichste Ball aller Zeiten im Gange. Eigentlich ist es kein Ball, sondern eher eine Party. Der Kapellmeister dirigiert mit einer Möhre so wilde Rhythmen, dass die Schlosskapelle mit dem Spielen kaum hinterherkommt. Stadtbewohner in abgetragener Kleidung und Edelleute in Goldgewand halten sich an den Händen und tanzen die verrücktesten Tänze. Wachen verteilen Papaya an alle, die diese bittersüße Frucht noch nie probiert haben. Wessen Hunger davon nicht gestillt ist, der macht einen Abstecher in die Küche und bedient sich an Safranhähnchen und Trüffelrisotto. Denn das Küchengesinde hat keine Zeit zum Servieren. Es ist nämlich genau so gekommen, wie die königliche Köchin es sich am Vormittag gewünscht hat. Nachdem das Gesinde so viel schuften musste, darf es jetzt tanzen und lachen und Papaya essen. Die Köchin kann kaum glauben, dass sie das geschafft hat. Niemand kann so recht fassen, was aus diesem 3. Ball in Folge geworden ist. Er ist so ganz anders als die beiden vorherigen. Aber alle finden es so gut, dass sie weder auf die Uhr noch auf das Königspaar achten.
»Schluss, Schluss und nochmal Schluss«, ruft das Königspaar wieder.
Nicht einmal die Prinzessin achtet auf ihre Eltern. Sie hat von dem ganzen Geschehen sowieso nichts mitbekommen. Sie himmelt nach wie vor ihren schönen Tänzer an. Seit 3 Nächten tanzt sie nur mit ihm. Ihretwegen wurden diese 3 Bälle veranstaltet. Sie sollte den Mann ihres Lebens finden, den, der eines Tages das Land regiert. Und den hat sie gefunden. Wie schön dunkel seine Haare sind, wie schön grau seine Augen, wie wohlgeformt seine Ohren und wie golden sein Gewand.
Es ist Mitternacht und plötzlich bekommt die Prinzessin doch etwas mit. Sie kann gar nicht anders, denn kaum ist der 10., der 11., der 12. Schlag verklungen, wird ihr schöner Tänzer von einem orangeroten Funkenwirbel verschlungen. Vor Schreck schreit sie auf. Die Ballgäste weichen zurück, die Musiker verstummen. Es ist ganz still. Nur ein paar Rufe sind zu hören. »Was ist das? Ein Zauber!
Nein, es brennt!«
Aber es brennt nicht. Genauso plötzlich, wie er gekommen ist, legt sich der Funkenwirbel wieder. Nur, dass er den schönen Tänzer mitgenommen hat. Dort, wo er eben noch stand, steht jetzt ein Mann in abgetragener Hose und alten Holzpantinen. Ein Mann, der über und über mit Kohlestaub bedeckt ist. Die Ballgäste halten den Atem an. War der schöne Tänzer der Prinzessin etwa verzaubert? Ist er deshalb bisher immer um Mitternacht verschwunden? In Wirklichkeit ist er ein Kohlenmuffel. Und dieser Kohlenmuffel soll eines Tages das Land regieren?
Wachen, ruft der König, fasst diesen Gauner und sperrt ihn ein.
Fasst auch alle Stadtbewohner, die hier nichts verloren haben, macht die Königin weiter. Fasst das Küchengesinde, das nicht mehr kocht und serviert. Fasst die Wachen, die hier so frech unsere Papaya.
Mitten im Satz hält sie inne. Sie hat gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Sollen die Wachen sich etwa selbst einsperren? Und wer bewacht den Kerker, wenn die Wachen darin sitzen? Wer kocht für die Königsfamilie, wenn das Küchengesinde weggesperrt wird? Wer erntet das Getreide für die königlichen Brote, wenn sämtliche Stadtbewohner im Kerker landen? Alle Ballgäste schütteln die Köpfe. Das Königspaar verlangt blanken Unsinn. Sie wenden ihren Blick lieber der Prinzessin und dem Kohlenmuffel zu. Und der Köchin, die jetzt aus der Menge tritt und ruft: »Hört mir zu, ich kann das erklären!« »Nein«, widerspricht der Kohlenmuffel, »ich erkläre das.«
»Wer bist du überhaupt?« fragt die Prinzessin neugierig den, der eben noch ihr Tänzer war.
»Ja, wer bin ich? Bin ich ein schöner Tänzer oder bin ich ein Kohlenmuffel? Seit die Köchin mich ausfindig gemacht hat, frage ich mich das. Und nach unserem Streit habe ich beschlossen, diesmal nicht um Mitternacht zu verschwinden.«
»Wieso sollte ich dich, geliebte Prinzessin, nur vor Mitternacht verdienen? Meine Haare sind auch noch dunkel, wenn der Zauber meines magischen Kaktus erloschen ist. Meine Augen sind noch grau und tanzen kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit. Nur meine Nase ist und bleibt nicht besonders edel.
Geliebte Prinzessin, willst du immer noch meine Frau werden? Ich stelle nur eine Bedingung.« Jetzt reicht es dem Königspaar endgültig.
»Eine Bedingung?« ruft die Königin. Und der König ruft: »Wir stellen hier die Bedingungen!«
Aber nachdem sie vorhin einen solchen Unsinn geredet haben, schenkt ihnen jetzt niemand mehr Beachtung. Die Ballgäste wollen nur wissen, wie es mit dem Kohlenmuffel und der Prinzessin weitergeht. »Ich heirate dich nur«, fährt der Kohlenmuffel fort, »wenn an den Bällen im Schloss fortan jeder teilnehmen darf, der zum Gelingen beigetragen hat. Das Küchengesinde, das kocht und serviert, die Wachen, die am Schlosstor stehen und die Stadtbewohner, die einen Teil ihrer Ernte abgeliefert haben.«
»Geht klar«, sagt die Prinzessin. »Ich habe mich sowieso immer gefragt, was dieser Geiz soll. Der ganze Kram im Vorratshaus reicht doch für alle. Können wir jetzt bitte weiter tanzen?«
Lauter Jubel bricht aus. Die Ballgäste werfen Mützen, Perücken und sogar Papaya-Stücke in die Luft. Die Musiker beginnen ein neues Lied und die Ballgäste tanzen wieder und rufen dabei: »Hähnchen für alle, Risotto für alle, Papaya für alle!« Nur zwei Menschen im Ballsaal feiern nicht. Die Königin und der König haben keine Ahnung, wie es weitergehen soll. So jedenfalls nicht. Aber was sollen sie tun?
Ihre Mienen hellen sich erst auf, als eine eilfertige Person das Wildragout bringt. Das gibt es auf den Bällen im Schloss traditionell um Mitternacht. Vielleicht ist es ein gutes Zeichen, dass es nur wenige Minuten zu spät serviert wird.
»Mögen das verehrte Königspaar es sich schmecken lassen«, sagt die Köchin und füllt zwei Teller. Sie muss zugeben, dass das Wildragout merkwürdig riecht. Wer weiß, was der Beikoch da zusammengerührt hat. Vorsichtshalber verschwindet sie schnell auf der Tanzfläche. Als der Beikoch an ihr vorbeitanzt, streckt sie die Hand nach ihm aus und er greift bereitwillig danach. Die Köchin hat nicht gewusst, dass er trotz der Schufterei so weiche Hände hat. Gemeinsam wirbeln sie durch den Saal und können nicht mehr hören, was das Königspaar sagt.
»Schmeckt dir das?«
fragt der König und deutet auf seinen Teller.
»Überhaupt nicht«, sagt die Königin. »Aber ich fürchte, das müssen wir aushalten.«
»Ja«, sagt der König und taucht seinen Löffel ein weiteres Mal in die ungenießbare Brühe. »Daran müssen wir uns wohl gewöhnen.«
Und damit haben sie zum ersten Mal in dieser Geschichte recht.
Ihr hörtet »Die streitlustige Köchin« oder »Papaya für alle« von Katharina Bendixen, gelesen von Regina Lemnitz.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.
Hast du Lust auf noch mehr Geschichten? Bestimmt gefällt dir auch Unser Sandmännchen. Hier hörst du Geschichten von Jan und Henry, Rita und dem Krokodil, Kalli und vielen anderen. Und zu jeder Geschichte gibt es auch ein Lied. Außerdem kannst du raten, mit welchem Fahrzeug das Sandmännchen zu dir kommt. Unser Sandmännchen.
Für Kinder ab 4.
In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.